ARD.
Gut, starten wir, ne?
Na,
du, starten wir jetzt, ne?
Mhm. Mit Onkel Engelke und Christian, Jesus im Winter fein. Und du, Liebling, wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag, Liebling?
Hallo, guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Boah, ich schwitze schon wieder in diesem Fußballshirt, das ich anhabe.
Also
heute.
Chrissy, du hast, wie viel hängen denn da? Ich sehe ja nicht das komplette Bild. Du hast eins an und dann hängen da noch drei. Besitzt du vier Trikots?
Also, ich besitze eigentlich nur zwei Trikots.
Und dann werden die dir geliehen für solche Anlässe?
Nein, das auch nicht.
Gestohlen?
Nein, dieses Trikot, was ich jetzt gerade anhabe, ich glaube, das ist ein paar Jahre alt, das ist dieses schwarz-rote.
Das kenne ich.
Das hat mir irgendjemand mitgebracht aus dem Türkei-Urlaub und das hat irgendwie 3 Euro gekostet.
Okay,
das darf man
okay.
gar nicht tragen.
Das ist nicht wirklich bestickt. Dann, wenn die Sterne nicht gestickt sind, dann weißt du das.
Witzigerweise, die Sterne sind gestickt.
Ah.
Das ist auch, muss man sagen, extrem gut gemacht. Das Einzige, was nicht gut gemacht ist, das ist hier dieser kleine FIFA 2014 WM-Pokal.
An irgendwas musst du es doch erkennen, dass
ja,
es
genau, ein,
dass
an ist dem ein FIFA 2014 WM-Pokal. Das ist ein ganz billiges.
Mal. Ach, das Goldene da.
Ja, das ist ein ganz billiges Teil. Das ist auch schon total krumm und schief. Alles andere sieht täuschend echt aus.
Was trinkst du da?
Malzbier.
Chrissy, du bist mein bester Freund. Ich liebe dich so sehr, weil du Malzbier...
Ich habe ein kühles Malzbier geholt hier unterm Dach.
Ein kühles Malzbier.
Was trinkst du
da? Darf das denn überhaupt Bier heißen? Hat das mal Hopfen gesehen?
Ich glaube schon, da ist doch...
Aber kein Alkohol drin.
Du, da ist Glucose-Fructose-Sirup drin.
Na bitte.
Da ist Farbstoff drin und Hopfenextrakt ganz zum Schluss.
Das Wichtigste ist mir der Farbstoff. Das ist doch ein ganz natürliches Gesöffs.
Das kann man Bier nennen.
Wegen dieses T-Shirts, das ja jetzt, das sich anfühlt, als sei es das offizielle T-Shirt. Ne? Das hat ja so eine Firma verschenkt.
Ach
und
so,
zwar
ja,
richtig
das,
viele.
Ja, aber das ist hässlich.
Ja, aber was, wenn du nur die Wahl hast zwischen, ich kaufe mir für 100 Euro das pinke Schöne oder ich nehme eins, das irgendwie auch, ich meine, was geschenkt zu kriegen, das ist für die meisten Menschen super.
Absolut.
Und dann guckt man nicht auf den Geschmack und so. Das hat dieses Unternehmen natürlich super schlau gemacht, ja. Ich bin dem Unternehmen sauer wie
gemacht.
Verrückt, aber es hat es schlau gemacht, kann man nicht anders sagen. Es war ein Business-Move.
Ey, ab und zu, apropos Business-Move. Mm. Du glaubst es nicht, was ich im Zug an Telefonat gehört habe.
Oh, du sammelst doch Zugtelefonate, ist das nicht dein eigentlicher?
Nein, ich sammle die gar nicht. Ich fand es nur so absurd, dass ich irgendwann anfing mitzuschreiben. Und ich schwöre
mich
dir,
jetzt
das, was
schon.
Ich, und das, was ich jetzt erzähle, ist in keinster Weise übertrieben. Macht man Comedy zum Beispiel, dann übertreibt man es ein bisschen, überspitzt es. Ich schwöre dir, jedes Wort ist genauso gefallen, wie es gesagt wurde. Und ich habe ganz schnell mitgeschrieben.
Du bist so gut.
Ich habe gedacht, das ist absolut. Achtung.
Warte. Strecke von bis und Tageszeit und wer ist der Mensch?
Oh, das weiß ich nicht. Es war Frankfurt, Berlin, tagsüber,
Mann,
morgens,
Frau?
Vormittags. Mann.
Gut.
Ich meinte das Wort JP Morgan gehört zu haben. Das ist ja irgendeine Firma.
Ein Unternehmensberatung.
So. Genau. Auf jeden Fall. Und ich schwöre dir, ich übertreibe kein einziges Wort. Achtung. Die wollten diese nice Presentation für den Summit. Bei kleinen Brands, da freuen wir uns über eine Volumensfee. Du kannst sagen 15%, dann hast du schon eine Eyebrow Raise. Ja, und dann ging es um eine Frau, die kriegt einen geilen Slot. Ja, kann ich noch klären für die Speaker Announcement. Der ist promoted zum Head of. Ganz ehrlich, sie ist da die Queen. Und zum Schluss hieß es, er hat die Storyline für den fachlichen Teil schon ausgearbeitet. Das ist das Ende der Welt. Menschen, die so sprechen, bedeuten das Ende der Welt.
Ich weiß.
Ich meine, entschuldige bitte, die nice Presentation für den Summit. Wir freuen uns über eine Volumensfee.
Wie spricht dieser Mensch zu Hause, fragt man sich. Ne? Hat der ein Zuhause? Hat der Menschen, die ihn lieben, für das, was er ist und nicht für das, was er sagt?
Bei mir konnte es auf jeden Fall eine echte Eyebrow Raise.
Eyebrow Raise.
Ich hab das noch nicht mal gehört
vorher. Ich dachte,
das
sei ein kosmetischer Eingriff.
Eine Eyebrow Raise. Also ich weiß nicht, was es genau bedeutet, wenn man erstaunt
Wenn man erstaunt
guckt,
die Augenbrauen hochzieht, wenn man die nicht weggebotoxt hat.
Ja,
aber
da haben wir ein bisschen für Achtung gesorgt hier, da haben wir uns Respekt verschafft.
Okay,
oder, das gab schon einen ordentlichen Eyebrow Raise. Ne? Da haben wir echt mal kurz mal aufhorchen
Aber das
lassen.
Nice dann einfach so einzudeutschen als Adjektiv. Ne? Und
ja, das machen alle mittlerweile, ja.
Und das sagen, nice. Das ist ein nices Shirt?
Genau so.
Okay.
Das ist ein nices Shirt.
Okay.
Ja, also das benutzen auch normale Menschen.
Finde ich auch super. Aber warum kommen da keine Beschwerden? Warum kommen nur Beschwerden, wenn gegendert wird? Erklär es mir bitte. Hilf mir.
Ja, du beschwerst dich doch. Und
übers Gendern?
Nein, übers Gendern. Über das Nein.
Ich beschwere mich auch übers Gendern, ehrlich gesagt. Ich wünschte, es würde anders gehen. Ich wünsche, die Strukturprobleme, die wir haben, die strukturellen Probleme, die wir haben, ich wünschte, die würden wir anders hinkriegen als mit so einem hässlichen Rumgegendere. Aber ich mach's. Aber ja. Aber okay.
Ich finde es ja immer noch genial. Ich finde die Idee des Genderns total cool. Auch wenn dieser Glottel-Stop, dieses SprecherInnen, FreundInnen.
Aber ich habe ja sowieso den besten Vorschlag. Einfach mal ein Jahr lang alle Berufe, und vor allen Dingen geht es ja um den Plural, nicht männlich, sondern weiblich aussprechen und nicht gendern, sondern immer von Ärztinnen sprechen, von Lehrerinnen, von Kolleginnen und dann einfach mal sagen, Jungs, nicht wundern, ihr seid inkludiert. Denn das ist ja das sagen ja die meisten, die gegen das Gendern sind, die sowieso dagegen sind, dass irgendwie eine Gleichberechtigung stattfindet. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Oder eine Anerkennung stattfindet, die sagen, weiß doch jeder, dass dann auch Frauen mit gemeint sind. Nee. Warum? Warum wird das automatisch vorausgesetzt, dass wir wissen, dass wenn es heißt, es waren beim Elternsprechtag waren alle Lehrer da? Woher soll ich wissen, dass auch die Lehrerinnen da waren? Ich möchte das nicht mehr. Wirklich, ich prangere das an. Deswegen mein Vorschlag, ein Jahr lang alle Berufe, all diese Substantive im Plural in der weiblichen Form und dann will ich mal Leute sehen, die sich aufregen. Wäre das nicht herrlich?
Ich finde es total gut. Einfach mal nur weibliche Formulierung. Ja. Lehrerin. Nee, lauter Lehrerin. Ich finde es total super. Und wahrscheinlich wird es aus Faulheit einfach so bleiben. Bis dann so die nächste Revolution kommt in 100 Jahren.
Ja. Ach, irgendwas wird schon kommen. Nur bis dahin müssen wir ein bisschen nerven. Ne? Denn jede Revolution tut ein bisschen weh.
Ja. Gut, wenn irgendeiner mal vielleicht bei der Sprachgesellschaft irgendwie zum Head of promoted wird, dann das kann es schon sein, dass da wirklich einer mal richtig durchgreift.
Das wäre ein Eyebrow-Move.
Das Eyebrow-Race. Das wäre so ein Eyebrow-Race. Ich meine, der Satz, ja, die kriegt den geilen Slot, das war ja schon fast das Deutscheste von dem Ganzen.
Ja.
Die kriegt den geilsten Slot. Es muss irgendeiner sein, die richtig gut performt. So eine High-Performerin in der Firma. So, pass auf, ganz kurz zu etwas Schönem, weil es sich auf letzten Donnerstag bezieht. Wir hatten ja mit dem tollen Liedermacher Max Prosa.
Du hast ihn mir vorgestellt, der ist ja das Größte.
Du bist verliebt, ein bisschen.
Ich glaube, alle Lieblinge sind verliebt.
Genau. Und Max hat ja erzählt von dieser wunderbaren Geschichte. Das macht er immer bei seinen Live-Konzerten, dass in der Pause die ZuschauerInnen da so kleine Zettelchen in eine Box werfen dürfen mit Wünschen, mit Gedanken, die sie im Augenblick haben, zum Konzert, zum Leben, wie es ihnen gerade geht. Und er liest dann ab und zu während der zweiten Hälfte daraus vor.
Und das Schöne war, dass ein Liebling von uns da was reingeschmissen hatte und das wurde vorgelesen. Und das war so entzückend. Ja.
Und Max, jetzt, nachdem man ein paar hundert gesammelt hatte, der erste Teil der Tour ist vorbei, hat so ein paar Mal so rausgesucht und hat sie uns vorgelesen. Und einer war ja, hallo lieber Max, heute war ein sehr besonderer Tag. Ich hatte Depressionen, war viel alleine. Ich bin mit meinem Bruder auf dem Konzert. Wenn ich dich höre, hatte ich einen Gedanken. Vielleicht wird ab heute alles anders. Und dann noch, ich wünsche mir, dass du glücklich bist. Danke. So. Da waren wir beide extrem berührt, als wir das gehört haben. Max schrieb 4 Stunden später nochmal und sagte, ich bin's nochmal. Danke, dass ihr diesen einen Satz aus dem Brief so mitgefühlt habt. Vielleicht wird ab heute alles anders. Es ist mir hängen geblieben und es ist jetzt über den Tag direkt ein Lied daraus geworden. Ich schicke es hier euch. Es ist nur eine iPhone-Aufnahme am Schraddelklavier.
Nein.
Aber ich dachte, es freut euch zu
hören. Ich habe Gänsehaut an den Beinen.
Da hatte unser Gespräch auf jeden Fall einen großen Anteil dran. Vielleicht mache ich einfach aus den Zetteln das nächste Album.
Das glaube ich nicht.
So. Und Max hat uns dieses Lied, was ja einfach am Klavier,
schlecht kurz vor Glück,
nur so aufgenommen. Und wenn du 2 Minuten Zeit hast, dann hören wir uns einfach diesen Song kurz an.
Ich kann auch gleich rüberkommen und dir eine scheuern. Warum sollte ich denn nicht 2 Minuten Zeit haben? Das ist meine Zeit mit dir. Natürlich habe ich Zeit.
Ja. Ich bin ja nicht sicher, ob du so ein Liedermacher-Fan bist, so wie ich.
Also ich bin de facto kein Liedermacher-Fan.
Ne? Das bist nicht, nee. Ne?
Na so. Und? Kann man doch, aber wir sind doch alle EntdeckerInnen, wir müssen doch Sachen entdecken.
Ja. Und Max hat also zu diesem Zettel, den er uns vorgelesen hat am Donnerstag, innerhalb der nächsten Stunden nach unserem Gespräch, hat er diesen Song komponiert. Den hören wir uns einfach gemeinsam an.
Hat er den Titel, das Lied?
Nee, ich glaube nicht, aber ich gehe mal davon aus, vielleicht wird ab heute alles anders.
Vielleicht wird ab heute alles anders.
Auf der anderen Seite kannst du ja mal hören, auch mal auf die Worte achten. Vielleicht finden wir den Titel. Okay, bist du bereit?
Ich bin aufgewacht und da war noch alles so wie immer. Hab nicht viel gemacht, nur gesehen, da ist Staub im Zimmer. Bin dann rausgegangen und da fing's in mir zu flüstern an. Vielleicht wird ab heute alles anders. Ich spüre, dass sich etwas bewegt. Wüten und lachen und Stürme entfachen, damit das Gefühl nie wieder geht. Und ein Nachbar kam und er sagt, du bist verliebt, ich seh's dir an. Und ich sagte nee, weil ich grad niemanden brauch. Ich bin okay, es geht mir gut, nenn es Freude, nenn es Übermut. Vielleicht wird ab heute alles anders. Ich spüre, dass sich etwas bewegt. Muss wüten und lachen und Stürme entfachen, damit das Gefühl nicht wieder geht. Denn wie oft war es so schon da und verschwand einfach so wie es kam. War jemand verletzend, war irgendetwas, warf mich aus der Bahn. Bitte bleibt mir heute fern, wenn ihr nicht auf einer Wellenlänge seid. Ich bin bereit, dass die Zukunft kommt, denn es wird Zeit. Und ich weiß, ab heute wird alles anders. Ich fühle, dass sich etwas bewegt. Muss weinen und lachen und Stürme entfachen, damit dieses Gefühl nie wieder geht.
Hammer, oder?
Und wie er laut umblättert. Und leider habe ich dann zwei Zeilen nicht verstanden.
Ich habe auch zwei Zeilen nicht verstanden. Aber es war jetzt auch nur so eine Aufnahme ins Unreine. Ganz ehrlich, ich bin total begeistert.
Erstmal, bevor wir überhaupt über das Lied sprechen, über die Komposition und so und über den Text, dass er das überhaupt mit dir teilt. Darfst du das hier spielen?
Ja, habe ihn gefragt. Oh. Er hat es ja gemacht, weil er sich so inspiriert fühlte durch unser Gespräch.
Das gibt's ja gar nicht.
Ja?
Das ist ja mal, ist das nicht eine tolle Begabung, wenn aus einem Gefühl, also wenn aus einem Gefühl Gedanken werden, das ist schon mal schön, wenn wir das können. Das können ja einige von uns. Aber wenn dann aus diesen Gedanken ein Lied wird und aus dem Gefühl, was sind wir für arme Menschen, dass wir das nicht können, du und ich?
Das kann halt nicht jeder können, dann wäre es ja auch nichts Besonderes.
Aber wie toll.
Bei Max ist es jetzt was Besonderes und das ist wirklich ganz toll. Er hat mir auch, als wir mal gesprochen haben.
Alles anders. Ist es schon Ohrwurm?
Ja, ich finde
das ist eigentlich auch eine Fußballhymne. Vielleicht wird ab heute alles anders.
Ja, das wäre ja der eigentliche EM-Song gewesen. Nee, das ist ganz toll. Max hat auch ein einziges Mal in seinem Leben, hat er mir mal erzählt, so eine Art Auftragskomposition gemacht, weil er hatte einen Fan von ihm und der hat ihm, glaube ich, eine Geschichte erzählt, ich glaube von der verstorbenen Mutter. Und er teilte mit ihm, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Und er teilte aber so ein paar Zeilen und hat, glaube ich, Max irgendwie gebeten, da ein Lied zu schreiben. Und dann hat Max es gemacht. Ja. Und es ist ein ganz tolles Lied. Und Max hat das Lied dann im Zug, hat er das, glaube ich, noch so komponiert. Oder er fuhr dann Zug und hat es noch aus dem Zug ihm per MP3 geschickt.
Oh, wow.
Und daraus wurde dann, ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt. Es ist zu spät. Deswegen wahrscheinlich kriege ich es nicht zusammen. Ja, also ab heute wird alles anders, muss der Song sicherlich heißen.
Vielleicht.
Und vielleicht wird ab heute alles anders. Ich finde es.
Das ist irre.
Total schön.
Bin ja mal gespannt, ob das... Na, du wirst ja auf ein Konzert wieder von ihm gehen und vielleicht auch ich. Wir hatten doch gesagt, er kommt demnächst hier in die Nähe. Ne? Vielleicht ist das dann schon...
Ab September geht's
wieder los. Genau, September. Vielleicht ist es dann schon im Repertoire. Da Das wäre ja was.
Ich glaube ja.
Das wäre ja.
Also ich könnte es mir vorstellen. Ich finde den Song total gut. Ich finde den so schön.
Ja. Ist er richtig hängen geblieben? Ja.
Ja. Wow. Vielleicht hört alles an. So, erzähl mal bitte. Du warst in Berlin und du hattest eine wunderbare Veranstaltung.
Also, das will ich dir mal sagen. Ich war ja noch nie auf der Bühne in der Philharmonie in Berlin.
Oh, Philharmonie war das sogar.
So, und jetzt habe ich mir was überlegt. Ich konnte mich jetzt. Das ist alles jetzt ein bisschen holterdiepolter gegangen, aber ich könnte dir, wenn du mich fragst, wie das war, wie die Veranstaltung war, könnte ich dir was vorlesen von meinem Kumpel, den ich auf die Gästeliste gesetzt habe. Du konntest ja leider nicht kommen. Es waren noch ein paar Plätze frei, deswegen durften wir Gäste auch reinladen. Und ich sag mal kurz, worum es geht. Also es gibt jetzt seit über 10 Jahren, seit 2013, bringt Sean Usher, ein Autor und Herausgeber, in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen Kompilationen raus, die heißen Letters of Note. Und da sind Briefe aus den letzten Jahrhunderten zu lesen. Und das habe ich schon häufiger von erzählt, das können unbekannte Menschen sein, die geschrieben haben, Bekannte aus der Politik, aus der Kultur, aus der Musik, aus dem normalen Leben. Ich bin seit einigen Jahren regelmäßig auf der Bühne mit dem Kollegen und Freund David Striso und wir lesen Briefe vor, Jörg Thaddeus macht die Anmoderation und es gibt seit ebenso vielen Jahren auch die Veranstaltung Letters Live, für die Sean zuständig ist. Und da hängt jetzt ein ganzer Klumpatsch mit dran an Organisatoren. Da macht auch Jamie Bang mit, der ist auch ein ganz toller Typ. Und Amy und so ganz tolle Leute helfen da. Und zu dieser Truppe gehört auch Benedict Cucumberbatch, wie wir ihn liebevoll nennen. Und der war auch schon regelmäßig mit auf Tour. Das war dann aber eher in Großbritannien. Und dort treten sie auf in Kirchen, auch in besonderen Sälen. Und diesmal fand es das erste Mal in Deutschland statt und hieß Letters Live. Und wie das die Tradition ist von diesen Veranstaltungen, hast du das Ticket gekauft, ohne zu wissen, wen du auf der Bühne sehen würdest und welche Briefe gelesen werden würden. Aber das ist eine wohltätige Veranstaltung. Da kann man dann kurz mal die Faust in der Tasche machen und sagen, viel Geld, aber ist für einen guten Zweck. Und es sind einige Leute erkrankt, die hätten lesen sollen, kurzfristig, es ist.
Die lesen auf Englisch oder war es denn nicht um Englisch-Deutsch?
Zwei, drei Briefe wurden auf Englisch gelesen, aber der Großteil war Deutsch. Und David Striso, kann ich sagen, ist leider erkrankt und da musste dann die Sabine, die das von deutscher Seite aus organisiert, musste kurzfristig Ersatz suchen. Ne? Der hat aber kurzfristig abgesagt, so ist es, wenn man erkrankt. Und dann ist Marc Waschke gekommen, ein Schauspielkollege, mit dem ich auch schon gespielt habe, den vielleicht einige Lieblinge kennen, auch von der Theaterbühne. Und
ich hätte es auch gern gemacht, ganz ehrlich.
Ach, du süßes Ding.
Ich hätte es
gern. Das ist auch ein Tatortkommissar übrigens, der Marc, ne? Oder ist er nicht mehr, war er zusammen mit Merit Becker. Und das ist ein Erlebnis, den auf der Bühne zu haben. Sabine Tambrea hat auch gelesen, hat einen Kafka-Text natürlich, einen Kafka-Brief natürlich gelesen. Das ist auch einfach auch ein Erlebnis, den da auf der Bühne zu haben. Meine Freundin und Kollegin Iris Berben war da. Es war noch da Claudia Michelsen.
Oh, Claudia Michelsen. Mhm.
Und die hat einen Brief gelesen, den ich dir fast jetzt eben hätte vorlesen wollen, als wir begonnen haben zu sprechen, als wir über das Gendern sprachen und über Gleichberechtigung. Wenn du willst, kann ich den kurz vorlesen. Das schiebe ich jetzt mal rein. Den habe ich nämlich schon vorbereitet, weil ich mir dachte, den lese ich sonst, wenn ich mit David unterwegs bin, lese ich den auf der Bühne. Jetzt an dem Abend hat ihn
Claudia Michelsen, die eine wirkliche Ausnahmeschauspielerin ist. Ich finde die so stark als Schauspielerin.
So, pass auf. Und zwar ist das ein Brief, den ich auf Englisch dir vorlese. Und du, weil der auf Englisch sehr wirkt, der ist ganz kurz und du übersetzt ihn bitte gleichzeitig. Ja, das
vielleicht kriegen wir es auch ohne Übersetzung.
Kann auch gut sein. Also,
oder wir lassen das eine KI machen. Schnell.
Oder so.
Mit deiner Stimme liest die das dann auf Deutsch vor.
Es geht um die Suffragetten. die...
Oh, diese Forgetten.
Die 1900, also am 26. Februar 1913 gab es immer wieder Proteste, die Frauen auch mit der Unterstützung einiger Männer durchgeführt haben. Und da gab es einen ganz besonders gewaltvollen Protest, weil die Polizei da natürlich gegen war. Und the following letter appeared in the Daily Telegraph. Das war also am 26. Februar 1913, written by a suffragist named Bertha Brewster. Eine Suffragette namens Bertha Brewster hat diesen Brief geschrieben. Sir, everyone seems to agree upon the necessity of putting a stop to suffragist outrages. But no one seems certain how to do so. There are two and only two ways in which this can be done. Both will be effectful. One, kill every woman in the United Kingdom. Two, give women the vote. Yours truly, Bertha Brewster. Ne? Hat man den verstanden?
Ich glaube, das hat man verstanden. Die haben ja für ihre Stimme, ihr Wahlrecht gekämpft und sind auf die Straße gegangen und haben dann, ich glaube, sie hatten immer so eine bestimmte Uhrzeit, und dann sind sie auch durch London gezogen und haben dann ihre Hämmer und Steine aus den Handtaschen geholt und damit Schaufenster von Geschäftshäusern zerlegt und auch, glaube ich, Haus vom Premierminister, einfach nur, um sich eine Stimme zu verschaffen. Die Suffragetten, ganz wichtig.
Und haben gesagt, pass auf, alle sind sich einig, das muss aufhören mit diesen Protesten, aber niemand weiß wie. Es gibt zwei Wege und nur zwei Wege, dass damit Schluss ist. Und beide werden effektiv sein. Erste Option, alle Frauen zu töten in Großbritannien. Zweitens, Frauen wählen zu lassen. Also ich finde diesen Text so wuchtvoll, diesen Brief. Und so musst du dir diesen Abend auch vorstellen. Es gab zwei Hälften und eine Pause. Und ich habe einen meiner absoluten Lieblingsbriefe gelesen. Und ich will dir mal was sagen. Mir ist jedes Mal so ein bisschen übel, wenn ich den lesen muss, weil der mich so umhaut. Das ist der letzte Brief, der gefunden wurde von Virginia Woolf, bevor sie sich das Leben genommen hat, weil sie ja sich ganz viele schwere Steine in ihre Jacke reingetan hat und dann ins Wasser gegangen ist. Und das ist ein Liebesbrief an ihren Liebsten. Und der ist so dermaßen rührend, der haut mich immer um. Und jetzt lese ich dir vor, welchen Eindruck mein Kumpel von dem Abend hatte. 19.30 Uhr, wie ich mir da so an der Seite sitzend im Foyer und die reinströmenden, aufgebrezelten Besucher anschaue. Frauen in luftigen, bunten Kleidern, Männer in Leinenanzügen, einer im Weißen. Fühle ich mich sehr wohl in meinem verschwitzten T-Shirt, ärgere mich, dass ich nicht konsequent die kurze Hose angelassen habe, weil voll heiß, da oben im Saal voll kühl, weil klimatisiert, die dicke Tante neben mir hat sich ein Strickjäckchen mitgebracht, kommt wohl öfter her im Sommer, wickel mir das Ersatz-T-Shirt um den Nacken, zieht, Angst vor Verkühlung und wochenlange Erinnerung an eine Philharmonie. Bei deiner ersten Rede und beim Klopp-Brief war der Ton weg. Man hörte euch plötzlich unverstärkt. Effekt war, dass die Leute umso aufmerksamer gelauscht haben. Mir lag der typische Berliner Lauter-Ruf auf der Zunge, hab's runtergeschluckt. Ach, eigentlich hätte ich am liebsten nur dir zugehört. Dann einem Redner und Frau Becker. Hör dich gern, guck mal, das ist mein Kumpel, hör dich gern reden, egal ob Phil oder am Küchentisch. So, und dann hat er mir nämlich ein Buch geschenkt. Als wir uns vorher kurz getroffen haben auf einen Kaffee, hat er mir ein Buch geschenkt von einem Dichter, den ich nicht kannte, den er noch kennengelernt hat, und den möchte ich dir und den Lieblingen heute vorstellen. Darf ich? Mhm. Der heißt Rolf Persch. Okay. Und das Buch, das ich geschenkt bekommen habe von meinem Kumpel, heißt Abschied nehme ich schon immer. Ich habe selten so ein schönes Buch geschenkt bekommen. Das fühlt sich so schön an. Das Format ist so toll. Erschienen bei Sprungturm. Und da ich das eben erst auf dem Weg hierher gelesen habe, muss ich die...
Sprungturm finde ich super.
Oder? Sprungturm, super.
Ja. Es gibt auch in Berlin den Verbrecherverlag.
Auch gut.
Ja, Verbrecherverlag habe ich jetzt gerade erst letzte Woche von gehört. Verbrecherverlag, finde ich auch super.
Und Kein und Aber, wo das Kein mit EI geschrieben wird.
Kein und Aber aus der Schweiz.
Nicht schlecht. So, pass auf. Also, ich kann jetzt nur mal so durchgehen. Also, du musst dir vorstellen. Rolf Persch, ich habe mir noch aufgeschrieben, wann er, der war Jahrgang 49 und ist 2015 gestorben, also vor knapp 10 Jahren. Der ist geboren in Bonn. Der älteste von 2 Söhnen, der Vater, Jahrgang 1901, ein gelernter Buchdrucker, Hang zur Exzentrik. Und der Vater, der dem Sohn, dem Rolf, sehr viel bedeutet hat, der stirbt, als Rolf Persch noch keine 18 Jahre alt ist. Abschied nimmt er da zum ersten Mal. Immer wieder werden Leben und insbesondere Sterben der beiden Eltern in Perschs Gedichten thematisiert. So, dann stirbt der Vater und das ist ein gewaltiger Einschnitt im Leben von Rolf Persch. Und es wird später ein Gedicht geben, das lese ich dir schon mal vor, das ganz viel erzählt. Der Buchdruckermeister, ne? Denn der Vater war Buchdrucker. Vater druckte keines der Bücher, bestückt mit Text aus meiner Feder. Er starb lange bevor es auch nur eine von mir geschriebene, zumal zur Veröffentlichung gedachte, Zeile gegeben hat. Nichts von dem, was ich schrieb, hat ihm missfallen müssen.
Missfallen.
So, dann, der Vater hatte aber schon früh gesehen, dass der ein Talent hat. Zitat, aus dir muss mal was Besonderes werden. Der hat das schon irgendwie gespürt. Dann kommen wir aber in die 50er Jahre und das ist so eine erstickende Atmosphäre. Und das ist für den, dann kommen die 68er und das ist alles für den Rolf Persch ein bisschen zu viel. Der hängt da in Bonn rum auf dem Kaiserplatz und es geht relativ fix, hängt da mit den falschen Leuten rum und kommt dann mit Drogen in Berührung und wird auch so ein bisschen kriminell, kommt auch ins Gefängnis, fängt sich eine schlimme Lebererkrankung ein und bekommt das Leben nicht so richtig in den Griff. Macht dann wieder, nimmt auch wieder Abschied, möchte unbedingt weg von den Drogen und fängt an, die Welt zu bereisen. Der bereist Europa per Anhalter und manchmal auch mit dem Fahrrad. Fährt zum Beispiel mit dem Fahrrad bis nach Marrakesch und kommt zurück nach Deutschland und ist, glaube ich, dann auch clean und möchte einfach möchte ein Leben für sich finden und heuert an beim Zirkus Roncalli. Und zwar als Oberbeleuchter, als Chefbeleuchter. Und dann irgendwann gehen sie nach München und plötzlich merkt er, ui, das ist okay, wenn man Geld verdient. Und wenn er mag das mit den Künstlern, den Gauklern zusammen zu sein. Dann trifft er eine Schauspielerin in München, eine berühmte, die ihm sagt, dass er die seltene Gabe des geborenen Komödianten besitze und dass sie ihn gern ausbilden würde. Weil er kein Geld hat, verabredet sie mit ihm eine Ausbildung, die ihn nichts kosten wird. Er könne ihr das Geld später, wenn er erfolgreich wäre, zurückzahlen. So, und dann geht er aus dem Haus raus und denkt, na, das ist, was habe denn ich für ein Glück? Was bin denn ich für ein Glückspilz? Und merkt aber gleichzeitig, nein, das ist nichts. Er möchte nicht den ganzen Tag unter Druck stehen. Er möchte nicht am Ende des Tages dann vor Leuten vielleicht stehen auf einer Bühne oder sonst wie und dann was abliefern müssen. Dieser Druck beharrt ihm schon wieder nicht. Und er nimmt diese Chance nicht an. Ne? Also ganz oft biegt er seltsam ab in seinem Leben oder für uns, für mich Spießerin vielleicht nicht nachvollziehbar, biegt er ab. Und er merkt aber, er möchte sich ausdrücken, er, aus dem Clown, zu dem ihn seine erfahrene Schauspiellehrerin machen wollte, wird ein philosophischer Dichter, der sich der Brüchigkeit hinter der scheinbaren Lustigkeit seiner Worte bewusst ist. Und dann gibt es zum Beispiel so ein ganz kurzes Gedicht, Mein Hund. Nee, das muss ich, warte mal, das muss ich dir im Ganzen vorlesen. Ich glaube, ich habe da nur so einen kleinen Auszug, aber das möchte ich dir auch. Mein Hund.
Mein Hund.
Ich bin mein Hund. Ich trete niemanden wie ihn. Ich bin mein Hund. Ich trete niemanden wie ihn. So, da kommt viel raus, ne? Da kommt so ein bisschen raus, so eine Not und ein ständiger Kampf mit sich und Unzufriedenheit, aber auch, man spürt den Humor da ganz schön durch, finde ich, bei aller Tragik. So, dann Geldnot in München, zurück nach Köln. Und jetzt geht's los. Dann arbeitet er in einem Laden auf der Bonner Straße, hier bei uns im Kölner Süden. Und zum Beispiel, da wird Avantgarde-Kleidung verkauft und Zeitung. Ich muss nochmal recherchieren, welcher Laden das sein könnte. Er schreibt Gedichte, vergrößert die und hängt die vergrößerten Kopien in die Schaufenster. Sowas sieht ja genial aus.
So, gut, cool.
Ich überspringe das jetzt mal so ein bisschen. Er wird auf Partys gern gesehen, weil er die Leute dort unterhält. Und er macht, und jetzt dachte ich an unseren Poet in Residence, Abo-Gedichte. Man kann bei ihm ein Abo kaufen. Er muss jeweils am Monatsende früh aufstehen, um ein exklusives Gedicht nur für seine Abonnenten zu schreiben. Dafür zahlen sie ihm im ersten des Monats zwischen 30 und 50 Euro. Er kann sich seine Abonnenten aussuchen und beschränkt...
Euro, schon?
Ja, er kann sich seine... Cool. Naja, 2015 ist er gestorben. Also ich denke mal, wir sprechen hier... Ne?
Ja, das war also
Ende der 90er, genau. Ja. So, und er wird auch verlegt. Es gibt wohl jemanden, der ihn auch unterstützt. Aber es ist auch immer so, er schreibt die Gedichte per Hand dann auf der Schreibmaschine und dann erst in den Computer. Also der ist total oldschool. Sehr nice. Oldschool. Und... es gibt Gedichtbände von ihm, die erscheinen 2006 und 2010 und Ende 2014 erhält er bei einer Routineuntersuchung eine schreckliche Diagnose. Das langjährige verborgene Leiden, die Hepatitis C, hat seine Leber zerstört. Und obwohl er sich dann zurückgezogen hatte, auch mit einer Liebsten dann in die Eifel gegangen ist, dort ausgedehnte Spaziergänge gemacht ist, auch so ein leidenschaftlicher Spaziergänger wie du, weißt du, lange gehen, durch die Natur, glotzen, denken, nicht denken, gehen, gehen, gehen. Und obwohl er so gesund dann plötzlich lebte, ne, was heißt plötzlich, am Ende gesund leben wollte, hat diese Krankheit ihn leider überholt. Und Passanten, die ihm neugierig nachsehen, wie er mit knallgelber Haut und abgemagert in einem Café sitzt, ruft er zu: Was schaut ihr so dumm? Ich habe mich gelb tätowieren lassen für Karneval. Jetzt ist China angesagt. Ich bin jetzt ein gelber Mann. Und noch wenige Tage vor seinem Tod lässt er, dem nun die Kraft dazu fehlt, das letzte Abo-Gedicht 20 Mal mit Blaupause und Durchschlag abtippen, signiert noch selbst, lässt es tackern und eintüten und ist besorgt, dass die Briefe auch ja rechtzeitig zur Post kommen. Und dann ist er gestorben in den frühen Morgenstunden vom 5. März 2015.
Steht alles drin in dem
das
Buch
ist, mit Gedichten. Ist das nicht toll? Ja, und dann so kommen die Gedichte und ich möchte dir noch, eins vorlesen.
Rolf Perscher.
Nie
gehört.
Natürlich haben wir den noch nicht. Und das ist jetzt, und da dachte ich an unseren tollen Max Prosa, ein kurzes Gedicht. Die sind alle recht kurz. Also der war natürlich ein Ernst Jandl-Fan. Die längst, guck mal, hier sind so einige des Buches, der Knaller, einige im Original auf der Schreibmaschine getippt und dann von ihm mit einer unglaublich interessanten Schrift unterschrieben, Handschrift unterschrieben. Ein kurzes Gedicht, das heißt Hit. Machst das Radio an, hörst ihn. Machst aus, hörst ihn auch.
Oh, das ist aber sehr reduziert. Das ist interessant.
Vielleicht wird ab morgen alles anders. Ist es die Melodie? Ich hoffe, ich habe sie noch im Kopf. Das ist ein Hit, Max Prosa. Hit. Ja, so, den wollte ich dir vorstellen. Schon. Also, Rolf Persch, Abschied nehme ich schon immer. Gedichte, erschienen bei Sprungturm.
Ich liebe den Verlagsnamen. Ne? Sprungturm. Ah, den finde ich ja super. Und sag mal, und zu den Suffragetten, ja. Du erinnerst dich vielleicht, das ist so lange her und das ist eine meiner liebsten Geschichten eigentlich, dass es ja so eine Hymne gab für die Suffragetten. March of the Women hieß dieses Lied und es wurde komponiert von Ethel Smith und die saß ja im Knast, weil sie mit randaliert hat. Und die hatte, glaube ich, Sonderbehandlung und war oben am Fenster, während die Frauen, die ganzen anderen Suffragetten, die inhaftiert waren, durften aber auf dem Hof ihre Runde laufen und haben alle dieses Lied angestimmt. Und sie hat von oben mit der Zahnbürste am Fenster den Takt angegeben.
Nein.
Es war nämlich mal ein Dirigent, Thomas Beecham, glaube ich, hieß der. Der war zu Besuch und hat das miterlebt. Ja, und ich finde diese Geschichte so unglaublich
wie
toll.
Wie so eine Dirigentin da oben, ne, damit die alle im richtigen Rhythmus singen. Oh, wow.
Die Geschichte werde ich nie vergessen. Ethel Smith, die oben mit der Zahnbürste dirigiert. So, okay, dann bleiben wir noch zum Schluss hier bei der Musik. Denn
können wir nochmal das Lied hören von Max Prosa? Ich möchte, dass wir das ist ein Ohrwurm, das ist ein Hit. Das ist ein Hit.
Ah ne, okay, Achtung.
Ich bin aufgewacht und da war noch alles so wie immer. Hab nicht viel gemacht, nur gesehen, da ist Staub im Zimmer. Bin dann rausgegangen. Da fing's in mir zu flüstern an. Vielleicht wird ab heute alles anders.
Ja.
Ich spüre, dass sich etwas bewegt. Wüten und lachen und Stürme entfachen, damit das Gefühl nie wieder geht.
Stark, ne?
Vielleicht wird ab morgen alles anders. Ab heute, Entschuldigung. Vielleicht wird
besser heute als morgen.
Also wie heißt es denn, heute oder morgen?
Ab heute.
Vielleicht wird ab heute alles anders. Das ist ein Hit?
Das ist definitiv ein Hit.
Und zwar nicht nur, also alles, das ganze Paket, seine Stimme, ja. musikalisch, Text. Leute, das ist doch der neue Hit.
Auf den Knopf gedrückt, angemacht, du hörst ihn. Auf den Knopf gedrückt, ausgemacht, du hörst ihn immer noch.
Vielleicht wird ab heute alles anders. Oh, ist das toll. Max Prosa ist aber auch ein toller.
Max, das ist der Hammer, dieser Song.
Ganz kurz soll ich dir mal sagen, das ist für uns sehr ungewöhnlich. Eigentlich feiern wir immer Frauen ab. Du liebst ja so sehr auch weibliche, ne? Also,
ja, aber wir haben auch über Tristan Brusch zum Beispiel gesprochen schon.
Ich weiß, aber das ist für uns jetzt eine total männerlastige Sendung und wir lieben doch beide Frauen wie verrückt. Ich mit meinem Rolf Persch, du mit Max Prosa.
Ja, aber wir haben Ethel Smith, haben wir gerade erwähnt.
Und March Bertha Women, Brewster.
Mhm. Komponistin.
Kill all women in Great Britain or let them vote.
So. Mhm. Okay, pass auf, jetzt habe ich noch, ich habe den Artikel einer Frau auf jeden Fall gelesen. Sie ist eine Musikerin und heißt Izzy Judd. Das ist eine Geigerin. Mhm. Und sie hat, oh Gott, ich weiß nicht mehr, es war in der Times, in der englischen Times, hat sie einen Artikel geschrieben über ihren behinderten Bruder, der in 24-Stunden-Fliege ist, aber immer noch sein French Horn spielen kann. Ich muss gerade überlegen, wie heißt das Instrument auf Deutsch?
French Horn,
man sagt auch
ist
French
das,
Horn
was,
auf
was
Deutsch,
Sarah,
ne?
Sarah das Willis? Ist das, ja, das ist ein Flügelhorn.
Flügelhorn heißt das?
Ja.
Okay, ich weiß es nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Aber ich glaube, man sagt auch bei uns manchmal French Horn, oder?
French Horn klingt auf jeden Fall toll, oder? French Horn klingt so nach...
Okay, also, müssen wir das French Horn...
French Horn.
Das ist einfach ist nur, ja, das ist wohl nur ein Horn, einfach nur. Stimmt, French okay. Horn ist einfach wohl ein Horn.
Okay.
Punkt. Punkt. So einfach. So.
Okay.
Und der ist, ja, schwer behindert, kann aber immer noch sein Horn spielen. So, und sie hat dann also geschrieben, wie sie aufgewachsen sind. Die Eltern waren beide Musiklehrer, hatten eine Musikschule in Hertfordshire. Und sie hatte drei ältere Brüder, Rupert, Magnus und Guy. Und alle haben Instrumente gespielt, alle haben auch Wettbewerbe gewonnen und waren BBC Young Musician of the Year und so weiter und so fort. Und im Alter von 3 Jahren, sie war die Jüngste, bekam sie eine Mini-Violine, einfach nur, um bei diesen ganzen Aufführungen, die sie auch als Familie gemacht haben, einfach nur um so zu tun, als würde sie mitspielen.
Nein.
Deswegen hat sie diese kleine Miniaturvioline bekommen.
Aber sie sollte auch drauf spielen? Schon.
Sie sollte so tun, sie wollte einfach dazugehören.
Aber das klingt ganz schlimm, wenn jemand Violine spielt und es nicht kann. Das
ja, ich glaube, die klingt, nein, die klingt garantiert nicht. Sie sollte ja nur so tun, als würde sie spielen.
Ach, wie süß.
Es sei denn, sie hat gespielt. Dann wurde es schräg.
Also wir hatten mal jemanden, wir hatten mal ein Familienmitglied, das ein kleines, das Geige gespielt hat. Das war unerträglich.
Ja, na, der Geige ist halt echt schwer. Und es dauert, bis man das kann. Naja, ihre Brüder gingen dann irgendwann alle aus dem Haus und wurden alle Mitglied vom Chor im King's College in Cambridge. Und sie war total neidisch. Und hat sich dann meinem Vater beschwert, das ist so ungerecht und das ist alles nur, weil sie ein Mädchen ist. Und sie wollte eben auch Teil dieser Musik sein, die die ganze Familie zusammengehalten hat. So, und dann erzählt sie von Rupert und der war 18 Jahre alt und hat auch studiert an der Guildhall School of Music und hat dort Waldhorn studiert. So nennt man das wohl auch. Also er hat ein Waldhorn, hat er gespielt und war extrem begabt und charismatisch. Und sie erinnert sich auch noch, wie er sie in seinem geliebten weißen Citroën von der Schule abgeholt hat und dann hat er immer Sting und Michael Jackson und Prince gehört im Auto. Das dröhnte aus den Lautsprechern. Ein ganz lustiger, ein ganz liebevoller älterer Bruder, der dann einen Unfall hatte und die Polizisten dachten, und es war auf der M25, dass er tot ist, dass wir da von einem Todesfall sprechen müssen und sie klingelten dann nachts auch bei der Familie und der Vater ging dann an die Tür und bekam dann diese Nachricht und Rupert wurde sofort in ein künstliches Koma versetzt, als man gemerkt hat, okay, der ist nicht tot. Mhm. Und dann haben die sich ganz groß eingesetzt, die Schwestern haben einen Hirnscan an das eine Krankenhaus geschickt. Die haben sogar gesagt, stellt das Ganze bitte ein, das bringt nichts mehr. Aber sie ist hartnäckig geblieben und hat diesen Scan an eine andere Spezialklinik geschickt. Genau, in Wimbledon, nämlich eine Klinik. Und die haben gesagt, wir gucken, was wir tun können. Und er hat diesen Unfall letztendlich überlebt, weil sein Schädel in so vielen Stücken war. So war es nur dem Gehirn möglich anzuschwellen, ohne Schaden anzurichten.
Oh, ich verstehe.
Es war also sein Glück, dass der Schädel in so viele einzelne Teile
getrümmert war.
Zertrümmert war. Dann haben die Operateure 13 Stunden lang alles versucht am Gehirn.
Und du kannst dir das jetzt ein bisschen besser vorstellen, seit du doch mal da dabei warst, oder?
Das ist richtig.
Mit dem Anschwellen und wie vorsichtig man da sein muss, ne?
Ja. Der eine Chirurg hat dann an seinem Gehirn gearbeitet, der andere hat den Schädel dann wieder zusammengesetzt. Und am Ende lag er dann da und man musste jetzt abwarten, was wird aus ihm. Mhm. Und die Familie wurde gebeten, dann vertraute Dinge ans Krankenhausbett zu bringen. Und dazu gehörte eben auch sein geliebtes Horn. Und dann haben sie ihm eines Tages Hornkonzerte von Mozart vorgespielt und haben bemerkt, dass er im künstlichen Koma seine Finger bewegte. Nee. Das war sozusagen die erste Kommunikation, die wir mit ihm hatten. Hat sie dann erzählt. So, und dann begannen die Eltern, mehr Hornmusik vorzuspielen. Stücke, die auch Rupert mal aufgeführt hatte. Und einmal hielt dann der Vater von Rupert ihm das Horn hin und er begann so ganz langsam die Ventile zur Musik zu drücken. Und irgendwann wurde ihnen aber klar, dass der nicht mehr alleine leben kann, dass der 24 Stunden Betreuung braucht. Und Rupert, der dann auch immer wieder so ein bisschen spielte, war etwas verwirrt zeitweise und war regelmäßig davon überzeugt, dass er zu einer Probe vom National Youth Orchestra mit seinem Horn gehen würde und verließ zweimal das Krankenhaus.
Also er konnte, warte mal, er konnte sich selber bewegen.
Er konnte gehen.
Er konnte sprechen.
Aber hat natürlich viele Schäden geistiger Art dann davongetragen. Aber er konnte spielen weiterhin.
Er konnte spielen.
Und wollte dann zur Probe gehen, sozusagen. Und dann war er 21 Jahre lang im gleichen oder im selben Rehabilitationsheim, machte dann seit 1999, und das andere war, glaube ich, 97 der Unfall, seit 99 keine Fortschritte mehr in seiner Genesung und sein Gedächtnis hat sich dann auch weiterhin verschlechtert. Er hat kein räumliches Gefühl mehr gehabt, hat auch manchmal vielleicht etwas wirres Zeug gesagt, obwohl er keine körperlichen Behinderungen hatte, braucht er mal ganz viel Anleitung, um normale Dinge zu tun, wie zum Beispiel ihn an Waschen zu erinnern, ja, oder ihm helfen beim Kochen, beim Waschen, bei all den grundlegenden täglichen Aufgaben. Und er wird auch nie wieder in der Lage sein, so alleine irgendwie leben zu können oder unabhängig sein von jemandem. Aber was eben so erstaunlich ist, dass er immer noch sein Horn spielen kann. Und er tritt regelmäßig mit einem Konzert auf, mit einer Konzertband auf, mit dem Aylesbury Concert Band. Und während der Proben kann es auch schon mal sein, dass er so dazwischen redet und dass er stört, weil er gar kein Gefühl mehr dafür hat. Aber sobald er sein Horn berührt, ist alles gut. Also sobald er mit den Lippen quasi sein Horn berührt und dann spielt, ist alles wieder gut. So, und dann kam der Lockdown.
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen ulkig, ne, dass wahrscheinlich die MitmusikerInnen dann auch denken, oh, Rupert redet schon wieder irgendwie einen Gurkensalat. Komm, los, gib ihm das Horn. Dann hört er nämlich auf und dann spielt er und dann ist er in einer anderen Welt. Ach, verstehe, okay. Aber weißt du, was ich nicht mehr zugeordnet kriege? Ja. Den weißen Citroën und das Mädchen mit der Geige. Wie hängt das mit dem Mädchen mit der Geige zusammen?
Sie ist die Schwester von ihm. Und sie erzählt, und sie hat diesen Artikel geschrieben. Und sie erzählt
einfach
nur,
Das ist Rupert, der
den Unfall hatte nachher.
Wer war denn mit in dem, das klang so, als sei das Mädchen mit in dem weißen.
Nein, Rupert hatte den Unfall.
Er holte sie ab mit dem
Ach so, nein, er holte sie regelmäßig ab. Und das sind so einfach liebevolle Erinnerungen an einen tollen Bruder, der gut gelaunt war, der mit ihr immer Musik gehört hat im Auto und so. Das sind so ihre Erinnerungen an diesen Rupert, der dann aber eines Nachts diesen Unfall hatte. Dann kam auch noch die Pandemie später und er hatte aber auch Glück, dass er einen Betreuer hatte, der ebenfalls Musiker war. Und dann haben sie mal zusammen Videos aufgenommen und haben die Familie auf dem Laufenden gehalten und Videos geschickt, wie sie zusammen musizieren. Rupert und der Betreuer. Ist richtig, richtig, richtig schön. So. Und dann hat Izzy Judd wieder einen Song aufgenommen oder eine Platte aufgenommen. Die ist übrigens verheiratet mit Harry. Und das ist der Schlagzeuger von einer Band, McFly. Kennst du McFly? Die sind in England, glaube ich, extrem groß.
McFly ist doch von Back to the Future.
Ja gut, aber das ist Marty McFly, glaube ich. Ich habe den Film noch nie gesehen. Ich wollte den neulich mir mal angucken. Habe ich aber vergessen.
Den kann man gut gucken.
Ja, das sagen alle.
Der ist nicht so bescheuert.
Den kann man gut gucken. So. Und dann hat sie einen Song aufgenommen mit der Geige von John Williams, Somewhere in My Memory. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Film der ist.
Somewhere in my memory.
Genau. So. Und dann hat sie Rupert gebeten, dass er bei der Aufnahme
Das Horn zu spielen.
Das Horn spielt.
Oh, wow.
Ich glaube, Oder sie hat sich, glaube ich, zum Hochzeitstag gewünscht. Sie hatte Hochzeitstag und dann hat sie sich davon von Rupert gewünscht, dass er das auf dem Horn spielt. So. Und dann hat sie das neue Album aufgenommen und dann kam mir natürlich dieser Gedankenblitz, dass Rupert einfach mit sozusagen bei dieser Nummer mit dem Horn dabei sein muss. Und dann haben sie diesen Song Somewhere in My Memory haben sie dann zusammen aufgenommen. Und wir können ganz kurz mal reinhören,
wie das
klingt hier. Jetzt kommt Rupert. Es ist so faszinierend und das empfinden sie alle auch noch so, dass er wirklich trotz all dieser Einschränkungen immer noch so exzellent Horn spielen kann. Das ist eine Sensation, oder?
Und ich komme nicht drauf, aus welchem Film ich die Melodie kenne.
Ja, das ist ganz berühmt, oder? John Williams.
Kannst du es nicht eben nachgucken? Sowas macht mich ja irre.
Somewhere in my memory. Walking home.
Das ist
Somewhere in My Memory, der Titelsong. Achso. Entschuldigung. Jetzt weiß ich auch.
Das weiß ich auch natürlich.
Ja, sie haben immer auch an Weihnachten haben sie zusammen den Film Kevin allein zu Hause geguckt.
Ich meine, ja, das ist aus Kevin Home Alone.
Genau. Und ich glaube, anlässlich eines Filmabends zu Hause mit der Familie haben sie Rupert dann gebeten, das aber auch, glaube ich, kombiniert mit dem Hochzeitstag einmal so zu spielen.
Okay.
Daher ist dieser Song aus Kevin Home Alone, wie es im Original heißt. Ja.
Okay.
Die Violine hat ihr übrigens selber auch geholfen. Sie ist der Mutter geworden und hat dann keine gute Phase gehabt und ist dann aber auch mit ihrer Musik wieder rausgekommen aus den Tiefen der frühen Mutterschaft, wie sie das so genannt hat. Ja, wir alle trauern auf unterschiedliche Art, Weise um das Leben, das mein Bruder in jener Nacht verloren hat, sagt sie. Aber die Musik bleibt ein gemeinsames Band und sie wird immer der Faden sein, der uns zusammenhält. Izzy Judd über ihren Bruder Rupert Johnston.
Wie alt ist der jetzt?
Das weiß ich jetzt nicht. Aber 99 ist der Unfall passiert, mit 16 war es, glaube ich. 97 ist der passiert, da war er, ich glaube.
Dann ist der Mitte, Ende 40? Sowas? Okay.
Ich habe selber eben gesagt, weil ich mir das notiert hatte, wie alt er war. Ach so, er war 18 und das war 1997, also hast du 27 Jahre plus 18 Jahre, 45 dann so.
Okay.
45 ist Rupert heute. Ja, diese Geschichte war irgendwie herzzerreißend und sie hat es auch so schön alles aufgeschrieben. Und dann auch dieser schöne Song am Ende. Alrighty. So.
Muss ich mit meinem Kumpel schimpfen, der den Bericht aus der Philharmonie geschickt hat, weil er von der Frau geschrieben hat, die neben ihm gesessen hat. Das war so ein bisschen abfällig.
Was, mit der Jacke? Ich fand das eher bewundernd, weil die ist clever. Die weiß, dass es einfach kalt wird in der Philharmonie aufgrund der Klimaanlage und die bringt sich eine Strickjacke mit.
Soll ich sagen, ich habe mich ja vorher mit ihm auf einen Café getroffen, bevor ich zum Soundcheck gefahren bin mit dem 300er. Der hält da ja direkt an der Philharmonie. Und da habe ich noch zu ihm gesagt, Mann, wie siehst du denn aus? Du hast ja nur ein T-Shirt an. Und gleich geht's doch in die Philharmonie, weil er mit dem Fahrrad immer alles macht in Berlin. Mhm. Und dann sagte ich, wenn du in die Philharmonie gehst, dann musst du dir doch was Schickes ansehen. Man macht sich, sagte, oh, du, hat von seiner Ex irgendwie gesprochen. Ich würde ja sprechen wie seine Ex, das wäre ja total nervig. Ich habe gesagt, nee, ich meine das ganz ernst. Ich finde, wenn man irgendwo in einen Saal geht oder zu einer Sache, die so ein bisschen besonders ist, ich würde mir dann immer wenigstens ein weißes T-Shirt anziehen. Ich weiß auch nicht, man muss sich doch nicht schick machen, oder?
Nein. Muss man nicht. Ich finde, ich feiere das immer ab, wenn jemand einfach wirklich ganz normal auch in die Oper geht, ohne diesen Anzugzwang, sondern einfach, mir ist heute danach. Ich finde es super. Ich finde es auch nicht respektlos oder sowas. Überhaupt gar nicht.
Okay.
Ich verstehe auch, wenn Menschen sich rausputzen, finde ich auch okay. Aber gerade bei Oper oder solchen Veranstaltungen, und gerade eure Lesung, hey, it's Rock'n'Roll.
Das ist auch Rock'n'Roll. Und ehrlich gesagt, es gab dann auch hinter der Bühne so ein bisschen so ein bisschen Unruhe, weil es hieß ja, wo sind die Garderoben, wo kann man mit seinem Krempel irgendwie sich kurz mal hinsetzen und sich dann umziehen, weil es ein ganz heißer Tag war und wir alle verschwitzt da anrauschten und es auch MusikerInnen gab auf der Bühne und das wirklich eine bunte Truppe war. Und die Briten, die dann auch vor Ort waren, Sean natürlich als Chef und Jamie und Amy als Produzierende dort, Mitverantwortliche, die sagten, also wenn wir das in England machen, das ist immer Punk. Da hauen die Leute Backstage irgendwo ihre Taschen hin und ziehen sich da voneinander um. Und die Frauen, wenn sie sich noch schminken wollen oder auch Typen, ist ja wurscht, dann machen die das da irgendwie, setzen sich auf den Boden.
Ja.
Und Iris und ich, ne? Iris Berben und ich, wir dachten so, ach gucke, weil wir das ganz gerne mögen, zusammen, wenn wir eine Lesung haben, zusammen in der Garderobe zu sitzen. Wir bekommen meistens dann zwei Garderoben, wenn wir so zum Beispiel im Residenz in München gelesen haben oder bei Kaufleuten in Zürich. Und dann ist es immer so schön, dann ist da schon eine Kerze an und dann stehen da Getränke und da ist es irgendwie, da macht man es sich schön, da machen auch die Veranstalter es für uns schön, nicht wahr? Und dann quatschen wir noch, ne? Dann machen wir uns die Haare schön und dann sitzen wir Backstage und quatschen. Und da kommst du auch so ein bisschen runter, schaust nochmal in deine Texte vielleicht oder auch nicht, vielleicht hast du das schon morgens gemacht oder am Tag zuvor, aber du konzentrierst dich ja dann. Und das war ganz spannend. Das war ganz anders jetzt in Berlin. Da war hinter der Bühne war ganz viel los und dann gingen Leute ständig zum Rauchen. Sebastian Koch hat auch gelesen. Den sah ich dann dahin laufen und den anderen da. Jesper Munk hat Musik gemacht. Soll ich dir den mal vorstellen eigentlich oder hatte ich den?
Kenne ich gar nicht.
Den habe ich dir, den habe ich schon mal gesprochen.
Namen habe ich auch schon mal, ne? Gehört, auf jeden Fall, aber er sagt mir musikalisch nichts. Er macht wahrscheinlich Jazz, ne?
Jetzt, also wie abfällig du schon die Frage stellst, da könnte ich dir schon dahin und darüber kommen nach Bahn. Ne? Ich stand nur vor ihm, weil der einfach hinreißend aussieht und so ein bisschen runtergerockt. Und der roch auch schon, der roch nach Kiosk oder nach Späti. Das war so an diesem heißen Sommerabend, war das genau der richtige Geruch. Und der sah einfach tierisch aus. Und ich habe ihn nicht wiedererkannt, weil ich den noch mit so ganz viel Haar kenne und auch so ein bisschen. Und jetzt hat er so kurzes Haar gehabt und wie so ein Schlacks kam er da an im Anzug und sah einfach fantastisch aus und habe ihn auch direkt, habe ich ja manchmal wirklich so ein bisschen übergriffig, ich habe auch direkt gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich habe mich auch erinnert, dass ich in Liebling über ihn gesprochen habe. Ich gesagt, aber ich habe doch über dich gesprochen. Ich weiß doch, wer du bist und so weiter. Und da war er auch ganz überrollt. Aber er hat nicht nur Musik gemacht, sondern auch einen Text vorgelesen. Und der war sehr kompliziert. Das war ein Text von Nick Cave. Und den hat er auf Englisch vorgelesen, weil er sehr gut Englisch spricht. Und in dem, er kam vorher zu mir, ne, so, es waren noch zwei, drei Briefe vorher. Ich war die ganze Zeit direkt am Auftritt, da wo die Stimme von Gott sitzt. Also bei Letters of Note ist es so, dass du aus dem Off eine Stimme hörst, die sagt, im Jahr 1738 schrieb der Hezebe an den Hezebe, bitte begrüßen Sie auf der Bühne Sabine Tambrea. So, und dann kommt man auf die Bühne und die Leute flippen aus. So, und dann war Jesper da und hatte noch zwei, drei Briefe Zeit und stand so da. Ich guckte auf den Monitor, man hörte mehr oder weniger, was auf der Bühne gelesen wurde. Durfte auch nicht zu laut sein, ne? Sonst hätte es ja eine Rückkopplung oder irgendwas, ein technisches Problem gegeben. Und dann sagte, ich lese gleich diesen Text und es kommen, glaube ich, ein Dutzend Mal kommt vor oder achtmal kommt vor, ChatGPT in diesem Nick Cave Text.
Oh.
Und ich weiß jetzt schon, dass ich darüber stolpern werde. Na, das kannst du dir doch vorstellen. Du bist doch Nick Cave Fan. Du wirst doch wohl wissen, was Nick Cave für eine Haltung.
Also ich bin kein Nick Cave Fan. Ich bin total Nick Cave interessiert.
Okay.
Und entdecke ihn jetzt gerade erst für mich. Hat alles angefangen mit der Graphic Novel über ihn.
Richtig.
Und aber auch den neuen Song, den er gerade rausgebracht hat. Nick Cave hat ganz tolle Musik und ist natürlich eine irre Person.
Wann ist das Konzert für das
Im September, glaube ich.
Da freuen wir uns, wir Lieblinge freuen uns alle auf deinen Bericht. Nee, und du liebst ja auch seine Porzellanarbeiten, die ich dir vorgestellt habe.
Ja. Und ich habe immer noch zwei Karten, die ich loswerden muss, aber.
Alter. So, aber gib acht, dann steht dieser tolle Jesper Munk neben mir und sagt: Ich habe Angst, ich bin aufgeregt, ich weiß nicht, wie ich diesen Und dann habe ich. Und so bin ich gar nicht, Chrissy, das weißt du. Ich bin die Letzte, die irgendeinem Ratschläge gibt, weil ich nicht denke, dass ich mehr weiß als andere. Und dann dachte ich so, ich muss jetzt helfen. Und dann habe ich einfach so getan, als wisse ich, wie man sowas macht. Und habe so ganz, hör mich so sagen, dann konzentriere dich besonders auf das Wort ChatGPT, das ja wirklich ein Zungenbrecher ist, ChatGPT, ChatG, das sind zwei verschiedene J-Songs, ChatGPT. Und stell es aus und sprich es so, als habe es eine Konnotation. Vielleicht eine ironische, vielleicht eine etwas zynische, vielleicht mal eine etwas ulkige, vielleicht eine sachliche. Aber nimm dir für jedes ChatGPT eine Haltung. Die kann im Moment entstehen, die musst du dir nicht jetzt schon in den Text reinschreiben. Aber setz dich auf diesen Begriff drauf, hörte ich mich sagen, Chrissy. Dann stehe ich da, dann geht der süße Jesper auf die Bühne und liest dieses Ding davor. Und es war ein Fest. Okay. Der hat diesen Brief so gut vorgelesen und hat dieses ChatGPT, der spricht da so ein bisschen britisches Englisch, hat es so toll jedes Mal betont, dass er nicht drüber gehuscht ist und sich versprochen hat, sondern sich Zeit genommen hat. Ich habe gesagt, nimm dir Zeit und genieß den Text. Ich habe einen Quatsch da geredet.
Ja, aber das ist schon richtig. Chrissy, genieß den Text. Das ist aber ein guter Tipp.
Der kommt von der Bühne. Und guckt mich an und da, also das wird eine Sekunde sein, aber es fühlte sich an wie eine Minute. Und wir guckten uns an und ich dachte, entweder schallert er mir jetzt eine oder er sagt was ganz Liebes. Und er hat gesagt, danke Anke, das war total gut. Und ich sagte so, das hast du hervorragend gelesen. Er so, ja, das, also der war ganz beseelt und ich habe dem geholfen. Ich kann das eigentlich, ich kann überhaupt nicht helfen, aber ich habe richtig gut geholfen.
Jesper Munk. Ja, so ein Singer-Songwriter ist er hier, sehe ich gerade. 32 Jahre alt, so ein junger Typ. Sehr schön. Mhm. Okay, Leute, wir hören uns alle am Donnerstag dann wieder mit euren Geschichten. Wie war der Tag, Liebling, @gmail.com. Für all die kleinen Geschichten, die einfach erzählt werden müssen. Und es könnte sein, dass es gleich noch einen Hidden Track gibt.
Bis dann, Rupert.
Bis dann, Izzy. So, da ist doch noch was. Da ist doch noch was. Unser Poet in Residence, Matthias Kröner, war fleißig am Wochenende und hat nach dem Deutschland gegen Dänemark-Spiel direkt wieder gedichtet zum Achtelfinale. Hier ist ein Gedicht. Regenmassen. Da rollen wilde Wassermassen, um den Rasen zu erfassen und dann völlig losgelassen auch die Fans gut abzupassen. Selbst die Referees erblassen, müssen dieses Spiel verlassen. Hagel, hey, ich kann's nicht fassen. Müssen wir das heute lassen? Plötzlich sollen sie wieder passen. TV-Beweis lässt uns erblassen. Da bleibt keiner mehr gelassen. Doch wenn wir zusammenfassen, 2-0, Jungs, hoch die Tassen. Ist einfach so schön. Oder das Wechselbad. Sebastian Kneipp hätte seine Freude am gestrigen Spiel gehabt. Er hätte Petrus gehuldigt und dem Videobeweis. Beide sorgten für eine Kaltwassertherapie der Extraklasse. Das ist das Wechselbad. Ey, und dann hat der Matthias uns noch eins auf Fränkisch geschickt, was ich natürlich überhaupt nicht kann. Spielpause. Allmächtna, was machen heit? Ka ansichs Spiel bis Freitag. Allmächter, na, jetzt muss ich mich wieder mit mir abgeben. Das war so schön, wer der Ball und die 20 Leute durch meinen Kopf gerannt sind, hin und her, und meine Gedanken ausgewechselt worden, bis zum nächsten Einsatz. Tor! Okay, das müsste Matthias dann selber lesen, weil ich das ja nun quasi überhaupt nicht kann. Und das hier, das war auch noch eins von der letzten Woche, was auch wirklich sehr schön ist. Der Schiedsrichter, wenn er doch die Geschicke der Welt in der Hand hielte. Ein strenger Blick, wenn was schiefläuft, eine rote Karte, ein paar gelbe und weiter geht's im Spiel und im Leben. Die Radikalen hätten keine Chance, die mit den fiesen Fouls auch nicht. Man würde spielen und käme klar miteinander. Ach. Das ist auch sehr schön. Namen, Hautfarben ist auch ein Gedicht, auch noch von letzter Woche. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt schon, ich glaube nicht. Ob sie in Gewissensnöte geraten, wenn sie die deutschen Spiele sehen und verstehen, dass da manche Namen nicht deutsch klingen und manche Hautfarben nicht blendend weiß erstrahlen und sich trotzdem alle verstehen, untereinander und eine Spielfreude leben, miteinander, wie sie gerade abhanden kommt in der Welt? Ob sie sich wundern oder nachdenken oder gar ihre Meinung ändern oder zumindest ganz kurz ins Stocken kommen, als würden sie umgerempelt im Strafraum. Wer weiß? Matthias Kröner. So, das ist euer kleiner Hidden Track. Schöne Woche!